So, herzlich willkommen zum InnoQ Podcast. Der liebe Ole ist heute bei mir wieder zu Gast. Hallo Ole.
Hallo Robert.
Schön, dass du da bist. Wir haben eine Notfallfolge gemacht oder machen hier eine Notfallfolge, weil in der letzten Woche ganz viel passiert ist. Und wir wollten darüber mal quatschen, was so passiert ist, das für euch hoffentlich ein bisschen einordnen, wenn ihr interessiert seid am Thema. Und zwar geht's mal wieder in unserem Podcast um das Thema AI. Letzte Woche habt ihr vielleicht mitbekommen in den News, wenn ihr ganz nah dran seid oder wenn ihr ein bisschen weiter weg steht, dass ein Wal an den Strand gespült wurde. Die erste Metapher rutscht mir hier raus. Und zwar kam das Foundation Model beziehungsweise Large Language Model DeepSeek R1 an den Strand und liegt jetzt da. Das ist eine ganz passende Metapher, finde ich, weil das Logo von DeepSeek, dem AI Lab aus China, ja auch ein Wal ist. Haben sich offenbar den Walen verschrieben. Ja, das liegt jetzt da, ne? Was machen wir damit? Das hat in den News Wellen geschlagen, ne? Und es hat nicht nur in den Nachrichten Wellen geschlagen, es hat vor allen Dingen auch an der Börse Wellen geschlagen, Ole, oder? Was ist denn da passiert?
Ja, alle, die sich für Aktien interessieren, waren quasi gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Der Nvidia-Aktienkurs ist steil bergab gegangen, nachdem es eigentlich nur eine Richtung gab, bergauf. Ich glaube, der größte Verlust der Tech-Börse, Tagesverlust ever in der Geschichte, 600 Milliarden, glaube ich, oder Millionen vernichtet. Also was heißt vernichtet? Ist nach unten gegangen. Ich finde diese Wahlassoziation übrigens lustig.
Ja.
In dem Sinne habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vor allem so ein Wal riecht ja meistens nicht so gut, wenn er am Strand angelandet ist. Eigentlich finde ich das Modell sehr elegant.
Ja, also ein bisschen falsch gegriffen, die Metapher meinerseits, ne? Der Wal ist lebendig, schön und schwimmt. Er ist aber da in unseren Gewässern. Deswegen gucken wir uns den Wal doch mal an. Was ist denn eigentlich passiert? Also, ich fasse es mal kurz zusammen. DeepSeek ist ein AI-Labor aus China. Das wurde von einem, beziehungsweise gehört zu einem Hedgefonds, und der nennt sich Highflyer. Könnt ihr einfach mal googeln oder wenn ihr nicht mehr googelt, was anderes nutzen. Sprengt jetzt hier so ein bisschen den Rahmen. Ne? Auf jeden Fall der Mensch, der dieses DeepSeek AI Lab gegründet hat, der ist chinesischer Milliardär und man findet zu dem gar nicht so wahnsinnig viel. Es gibt aber ein, zwei Interviews, die man so findet, die sehr interessant sind, kann ich auch nur mal empfehlen zu lesen. Da hat man ihn unter anderem gefragt, warum er denn sowas tut, ne? Foundation Models zu entwickeln. Und der, wie er zumindest sagt, hat er wenig kapitalistisches Interesse dran, sondern sehr viel Forscherinteresse. Aber das nur am Rande hier als Info, das einzuordnen. Wer stellt, wer baut dieses Modell, wer trainiert dieses Modell? DeepSeek R1 ist quasi ein Reasoning-Modell. Ne? Viele von euch kennen sicherlich ChatGPT. Wir machen hier nochmal eine kurze Einordnung. Nicht als Modell, sondern als Produkt um das Modell GPT-4o, heißt es heute, drumrum. Das heißt, wenn ihr ChatGPT benutzt, nutzt ihr alle GPT-4o als Foundation Model. Und ihr kennt das in ChatGPT, da kann man oben mittlerweile, gibt es so einen Junk Drawer, einen liebevollen, wo man das Modell seiner Wahl für den jeweiligen Chat eben auswählen kann. Da befindet sich 4o drin, da gibt es jetzt auch ganz neu 4o mit geplanten Aufgaben. Ne? Da kann ich eben auch sagen, schick mir bitte einmal pro Woche mittwochs ein Nachrichtenupdate für meine Interessen im Bereich KI und Java-Entwicklung oder sowas. Ne? Dann kriegt man dann, erfüllt er eben diese Aufgabe. Dann gibt es noch andere Modelle, es gibt die alten, ne? GPT-4. 3.5 gibt es, glaube ich, gar nicht mehr zur Auswahl. Sollte man unter keinen Umständen mehr benutzen. Und neu ist seit letztem Jahr, dass man dort O1 auswählen kann, beziehungsweise O1 Mini. Je nach Tarifstufe, die man in ChatGPT gebucht hat, hat man das zur Verfügung oder eben nicht? Wenn man einen Free-Account hat, hat man es, glaube ich, nicht zur Verfügung. Was sich jetzt bei O3, die Modelle erscheinen wieder im 4-Wochen-Takt, Ole. Diese Folge wird wahnsinnig schnell veralten. Seit dieser Woche gibt es noch O3 Mini und bald werden wir O3 sehen. Das sind alles Reasoning-Modelle. O3 Mini kann ich, glaube ich, sogar als ChatGPT-Free-Nutzerin oder Nutzer benutzen. Auch da gibt es, glaube ich, ein Rate-Limit. Das müssen wir aber hier gar nicht im Detail ausbreiten. So, und was sind jetzt, wo ist der Unterschied von einem Reasoning-Modell wie O1 zu einem Standard-Foundation-Model wie GPT-4o oder Claude 3.5 Sonnet? Magst du mal reinspringen, ja. Ole?
Sehr gerne. So, gerade wo du es erwähnt hast, müssen wir den Tag und die Uhrzeit noch erwähnen, wie bei guten Podcastern, weil die Nachrichten veralten wirklich.
Ja, lass uns das machen. Wir nehmen am 4. Februar um 10 Uhr auf.
Genau, es geht halt unfassbar schnell. Was ich gestern noch mitgekriegt habe, OpenAI hat Deep Research angekündigt, was wohl intern wieder auf dem richtigen O3-Modell, also nicht O3 Mini, sondern im vollen O3-Modell basiert. Das kostet
alles wahnsinnig deep hier in der Folge, ne?
Deep ist Seek, sehr deep. Research. Vielleicht ist das die Retourkutsche, weil sie das R1 von O1, das Namensschema, sich übernommen haben. Jetzt kommt OpenAI zurück und sagt, okay, dann nennen wir uns als nächstes Ding auch Deep.
Ja, genau. Lass uns aber die Deep Research-Geschichten, die gibt's ja auch bei Google, so ein bisschen ausklammern. Ne? Da geht's nämlich schon Richtung Agenten und da sollten wir mindestens mal eine extra Folge zu aufnehmen.
Sehr gerne. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also man soll sie ja nicht zu sehr vermenschlichen und was ihr Denken angeht, aber vielleicht für die Konversation hilft es. Es gab dieses Buch Schnelles Denken, Langsames Denken, wo System 1 und System 2 vorgestellt wurde. Und die normalen Chat-Modelle, also ein Claude Sonnet oder halt das 4o, das basiert primär auf System 1-Denken. Es nimmt sich also, es kriegt eine Frage gestellt und antwortet auf sein Gedächtnis, was schon gut ist, weil es ein richtig großes Gedächtnis hat im Vergleich zum Menschen. Und die Reasoning-Modelle sind eher so Richtung System 2 angelegt. Sie haben sowas wie einen inneren Monolog, wenn man ihm eine komplexe Frage stellt, sei es irgendeine schwere Multiplikationsaufgabe, 128 mal 17, dann denkt es erstmal drüber nach, wie muss ich denn schriftlich multiplizieren? Oder wenn man ihm eine Informatikaufgabe stellt, schreibe mir einen REST-Controller, dann denkt es erstmal drüber nach, ja, was ist denn mit Sicherheit oder was sollte ich rausloggen? Sollte ich Retries einbauen? Es schafft sich erstmal in seinem Kontext ein Feld drumherum. Woran sollte ich auch noch denken? Lädt damit halt quasi sein Kontextfenster auf in so einem inneren Monolog und fängt erst dann an, diese Antwort zu generieren. Und diese Antworten sind in nahezu allen Fällen viel besser, als wenn er direkt nur aus seinem Gedächtnis geantwortet hätte, was wir von uns auch können.
Okay, also ich fasse das mal zusammen. Die Foundation Models wie GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini 2.0, Flash aktuell, basieren alle auf der Technik, dass sie sofort Tokens rausströmen und für uns ersichtlich, wenn wir sie im Chat nutzen, eben anfangen zu plappern. Ne? Wir sehen ja da die Tokens beziehungsweise den Text, der schon für uns als die Tokens werden in Text überführt. Raussprudeln sehen. Ne? Das ist für mich manchmal auch eine schöne menschliche Eigenschaft, die man bei einigen Menschen sieht. Ne? Wir sind alle anders, alle unterschiedlich und das ist auch gut so. Manche müssen eben einfach mal anfangen zu plappern, um Gedanken zu formen. Böse Zungen behaupten, dass das bei mir auch so wäre. Ich würde das auch nicht abstreiten wollen. Das wird auch oft kritisiert bei Foundation Models, dass sie eben sie machen eigentlich keinen Gedankenprozess. Sie können per Definition nicht nachdenken. Ne? Wenn man sich aber rein auf der Ebene aufhält, was können die per Definition und was nicht? Das kann man in einer akademisch-philosophischen Diskussion tun, ist auch zum gewissen Grad unterhaltsam. Was für uns eigentlich relevant ist als IT-Entwicklerin, Architektin oder Praktiker einfach, ist, wie funktionieren die? Was können die eben besonders gut, ne? Und wie können wir das nutzen? So, und du hast jetzt die sogenannten Reasoner, kürzen wir das mal ab, die Reasoning Foundation Models kurz eingeordnet. Hier geht es also darum, dass die nicht sofort anfangen, für uns ersichtlich Tokens rauszusprudeln, anfangen zu plappern, sondern die gehen erstmal in einen sogenannten Gedankengang über. Und das nennt man Chain of Thought, ne?
Genau.
Eigentlich fangen die auch direkt an zu plappern. Das ist ja das Interessante, ne? Es ist eher in der UX, wenn wir das zum Beispiel bei ChatGPT O1 benutzen oder O3 Mini zum Aufnahmetag dieser Folge, dann sehen wir ein etwas anderes UI, nämlich steht da Thinking oder Reasoning, ne? Die ändern das aktuell relativ oft. Und da kann ich was aufklappen. Und wenn ich das aufklappe, dann sehe ich so mal 3 bis 5, manchmal auch mehr, je nachdem, wie komplex das Problem ist, schrittartige Texte, ne, was das Ding gerade macht. Interessant ist aber, das sind nicht die Reasoning-Tokens, die das Ding produziert. Das ist eine sehr stark zusammengefasste, quasi zensierte Form von OpenAI. Und wir können auch, glaube ich, direkt sagen, warum die uns nicht den vollständigen Gedankengang in ChatGPT zeigen. Nämlich gibt es reale Befürchtungen, dass man den rohen Chain of Thought, den rohen Gedankengang, würde man den immer unverändert ausgeben, können andere AI-Labs hingehen, sich den schnappen oder einfach selbst die API nutzen von OpenAI und ihre Modelle anhand dieser Gedankengänge trainieren. Das ist real und deswegen machen die das, glaube ich. Aber jetzt haben wir erstmal grob eingeordnet, was bei diesem Reasoning eigentlich passiert. Also die fangen, wie die anderen Modelle auch, die kein Reasoning machen, fangen die an zu plappern. Nur sie haben halt erstmal ein anderes Ziel. Sie sollen nicht direkt die Antwort formulieren, sondern sie sollen erstmal ihren Weg zur Antwort darlegen. Und am Ende, wenn sie denken, sie haben es jetzt, das dauert auch unterschiedlich lange, ne? Da gibt es natürlich auch Limits, wie lange sie das tun sollen dürfen. Dann kommen sie erst zur finalen Antwort, die wir dann rauskriegen. Ne? Und Ola hat es gerade gesagt, es gibt Dinge, die können Large Language Models. Ich wechsle jetzt zu Foundation Models, weil es eigentlich der korrektere Begriff ist, per Definition nicht gut können. Und das sind Dinge wie Zählen, Mathematik und so Geschichten. Könnt ihr einfach mal in eurem ChatGPT reinwerfen, nehmt der 4O und lasst die R's in dem Wort Strawberry zählen. Es wird vermutlich falsch sein. Wenn ihr Zugriff auf O1 oder O3 Mini habt, O3 Mini solltet ihr mindestens nutzen können, dann könnt ihr das ja mal auch probieren und da wird das Ergebnis so gut wie immer richtig sein. Und das ist einfach eine Erkenntnis, die man hatte in der Modellentwicklung, dass dieser sogenannte Chain of Thought relativ wichtig ist, um die Ergebnisqualität zu verbessern. So, wo kommt ein Chain of Thought eigentlich her, Ole? Du hast es gerade anhand des Buchs erklärt. Aber es ist, glaube ich, auch eine relativ beliebte Prompting-Technik, ne?
Ja, auf jeden Fall. Man hat das Context-Window, also das, was er nimmt, um sein nächstes Token zu berechnen, immer schon versucht, mit Informationen aufzuladen, Dokumente reinzugeben. In dem Fall greift er halt auf Wissen, was er aus dem Pre-Training hat, zurück. Und genau, irgendwann hat man sich überlegt, ob man das nicht automatisieren kann. Das ist auch nicht, also es ist, wie du schon sagst, es ist ein Paradigmen-Shift. Es werden mehr Tokens zur Testzeit verwendet. Also er denkt jetzt drüber nach, er braucht länger, um zu antworten, was auch nicht in jeder Aufgabe gut ist. Es gibt auch bestimmt Aufgaben, wo man das nicht möchte, weil einem, also gerade so bei, wenn man es intern für Batch-Aufgaben oder so weiter einsetzt, dann kann das schon entscheidend sein. Also mir persönlich ist es egal, ob die Antwort jetzt nach 5 oder nach 15 Sekunden kommt. Aber wenn ich 100.000 Datensätze da durchjagen muss oder möchte, dann will ich das auch nicht unbedingt immer haben. Und es sind halt mehr Tokens zur Testzeit, aber stellt sich raus, komplexe Aufgaben, da braucht man das einfach. Das ist das Gebiet, wo die größten Sprünge an Leistungen in letzter Zeit gemacht wurden. Das Pre-Training hat man mittlerweile gut im Griff. Der Datensatz wächst auch nicht ins Unendliche. Und jetzt fragt man sich, wie können wir diese Daten eigentlich besser nutzen?
Ich muss dich noch mal ein bisschen ausbremsen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Chain of Thought ist immer noch eine beliebte und eigentlich die mit Few Shots zusammen somit eine der Prompting-Techniken, die am erfolgversprechendsten ist. Zumindest für etwas komplexere bis hin zu komplexen Aufgaben. Und was man da eben tut, ist, ihr habt vielleicht schon mal einen Prompt geschrieben, wenn ihr ChatGPT benutzt habt, der alle schon mal gepromptet. Und es gibt so eine Technik, die nennt sich Chain of Thought und die heißt nichts anderes, als in meinen Prompt reinzuschreiben, sehr vereinfacht gesprochen, aber ich kann tatsächlich auch nur das reinschreiben. Denke schrittweise nach oder gehe schrittweise vor und antworte erst dann mit deiner finalen Antwort. So ein Satz reicht vollkommen aus, um den Kontext so zu modifizieren, dass das Modell eben erstmal, es muss ja per Definition anfangen zu plappern, fängt auch weiterhin sofort an zu plappern, aber es plappert erstmal eine in Anführungszeichen Art von Gedankengang. Ne? Und da können Dinge drinstehen, je nachdem, was das Modell denn entscheidet, wie umfangreich es diesen Chain of Thought denn eben darlegt, steht dann drin, okay, um diese Aufgabe zu lösen, muss ich erstmal mein Wissen im Bereich Medizin nutzen. Von mir wurde verlangt, dies und das zu lösen, also darf ich nicht die erstbesten, naheliegendsten Antworten nehmen, sondern muss erstmal um die Ecke denken und so weiter. Ne? Das ist jetzt schwer beispielhaft hier reinzuquatschen ins Mikro, aber so passiert es eben. Ne? Und entscheidend ist eben, dass der Chain of Thought vor der finalen Antwort ausgegeben wird, denn diese Tokens müssen vorher produziert werden. Und wenn wir zum Beispiel Feature Prompts schreiben, keine ChatGPT-Nachrichten, sondern Prompts, die Antworten erzeugen sollen, die wir in unseren Produkten eben verwenden, dann wollen wir wahrscheinlich eine strukturierte Antwort, vielleicht im JSON-Format, vielleicht in XML, und dann gewöhnt man sich eben an, diesen Chain of Thought in ein extra Tag zu oder auf einen extra Key zu legen, der vor dem eigentlichen Ergebnis-Key geschrieben wird. Und das ist Chain of Thought. Ne? Es ist im Prinzip sehr vereinfacht nichts anderes, als zu sagen, gehe schrittweise vor und gebe dann deine Antwort aus. Dann gibt's noch umfangreiche Varianten dieser Prompting-Technik, wo ich eben den Chain of Thought als Mensch vorgebe. Ne? Ich könnte ihm den, wir sagen beide immer ihm und er, ne? Wir vermenschlichen also diese Modelle schon. Ich könnte eben auch sagen, bevor du deine Antwort triffst, mache erst Schritt 1, dann guck dir mal Schritt 2 an und als dritten Schritt machst du bitte erst das und dann gibst du deine finale Antwort. Also ich kaue ihm den Gedankengang eigentlich schon ein bisschen vor. Das ist auch eine Variante von Chain of Thought. So, und jetzt stehen wir vor diesen Reasoning-Modellen und müssen uns diese Prompting-Technik eigentlich wieder abtrainieren. Wir dürfen sie, sagt auch die API-Dokumentation, wir dürfen sie nicht mehr anwenden. Ne? Weil das Modell ist ja schon darauf trainiert, diesen Gedankengang selbst auszugeben. Und sich den noch so zu stricken, wie es vermutlich am hilfreichsten ist. Und wenn wir jetzt dazwischen grätschen als Menschen und sagen, ja, nimm aber den Chain of Thought oder geh eben Schritt für Schritt vor, was die sowieso tun, dann bringst du das so ein bisschen aus dem Trab. Jetzt haben wir, glaube ich, mal so ein paar Dinge eingeordnet, die wissenswert sind, um zu besprechen, was nun mit diesem Wal namens DeepSeek R1 passiert ist. Also, ich glaube, es war, Ole, die Zeit verschwimmt. Wurde R1 vorletzte Woche oder letzte Woche veröffentlicht? Ich glaube, vorletzte Woche, ne?
Nee, R1 wurde schon am 10. Januar veröffentlicht.
Gottes Willen.
Inklusive mir. Ja. Mir ist es auch erst bekannt geworden, als die Aktienkurse einbrachen. Aber tatsächlich wurde das am 10. Januar veröffentlicht und am 20. Januar haben sie die ganzen Distilled Models, also da kommen wir auch noch gleich zu, was das ist, die ganzen kleineren Models veröffentlicht. Aber das ist so neu gar nicht. Es ist nur bei den meisten unterm Radar geflogen, inklusive mir, bei mir.
Also ein steinzeitliches Modell schon quasi, ne?
Ja.
Es ist mehr als zwei Wochen alt.
Der wirklich spannende Teil ist ja daran, wie sie zu diesem Chain of Thought Reasoning gekommen ist. Und da unterscheiden sie sich ja schon von OpenAI. Der Grund, warum OpenAI das ja immer so geheim gehalten hat, weil sie mit gelabelten Daten gearbeitet haben. Also Menschen haben ihnen das quasi vorgekaut. Wie muss ich denn jetzt vorgehen, wenn ich schriftlich dividiere, oder wie muss ich vorgehen, wenn ich diese oder jene Programmieraufgabe löse? Und das war natürlich viel Arbeit, und darum wollten sie das natürlich geheim halten. Darum hat man nie den richtigen Prompt gesehen. Und die Idee, auf die DeepSeek jetzt gekommen ist, was ist, wenn wir das ohne Menschen können? Und sie haben sich überlegt, wie können wir halt weg von diesen gelabelten Daten, und sind dann zu Prinzipien gekommen, die man eigentlich eher aus der Robotik kannte. Policy Optimization. Mhm. Und sie haben sich so ein Flavor daraus überlegt, GRPO, Group Optim,
GPRO ist es, glaube ich.
GPRO,
ne?
Genau. Group Relative Policy Optimization.
Jetzt haben wir doch GRPO. Wir sind auch von den ganzen Verfahren hier ein bisschen erschlagen, ne? Ist es GRPO?
Genau. Und was man früher bei diesen Policy Optimization immer brauchte, war ein so ein Value Model, auch wieder ein relativ komplexes Model, was eigentlich bestimmen kann, bewege ich mich in die richtige Richtung? Ist das eigentlich gut, was ich da mache? Also wenn du keine Labels hast und wenn kein Menschen hast, muss ja irgendwer anders entscheiden, gehe ich in die richtige Richtung oder gehe ich in die falsche Richtung. Und da diese Modelle fast genauso komplex sind wie so ein Large Language Model selbst, haben sie sich überlegt, wie können wir das denn loswerden? Und sie haben sich überlegt, dass man zu jeder Frage 64 Antworten generiert, sich nur die Antworten anschaut, also sie haben sich die Antwort und einen Lösungsweg zu der Antwort überlegt. Und wenn die Antworten korrekt waren, dann haben sie die Lösungswege gerankt. Und wenn du in der oberen Hälfte der 64er Group warst, dann wurden die Rates verstärkt. Und wenn du in der unteren Hälfte der 64er Gruppe bist, also die Baseline ist immer der Durchschnittswert der Gruppe. Wenn du drüber warst, wurdest du verstärkt. Wenn du drunter warst, wurdest du geschwächt. Und so haben sie es geschafft, dieses Value Model, was eigentlich bei der Policy Optimization benötigt wird, loszuwerden. Mhm. Und sind auch die gesamten menschlichen Labeler und Trainingsbeispiele dabei losgeworden. Und das ist schon revolutionär. Ich glaube, das Wort kann man da durchaus für in den Mund nehmen.
Okay. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich schon voll eingestiegen in: Wie kamen die eben zu diesem Reasoning-Part? Ne? Die haben ja nicht bei Null angefangen. Wir sollten vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten und gucken, wo haben die denn begonnen? Ne? Die beginnen ja alle nicht bei Null, die AI-Labs. Jetzt muss man wissen, dass am 24.12. Schon mal ein Wal gelandet ist. Und das war DeepSeek V3. Das war deren klassisches Foundation-Model ohne Reasoning-Part. In einer sehr großen Größe, was halt klassischen Modellen wie GPT-4o oder Claude 3.5 Sonnet eben arge Konkurrenz gemacht hat. Und auch das war schon ein Open Weights Modell. Ne? Das, viele sagen Open Source, das ist hier nicht ganz richtig, denn die meisten AI-Labs veröffentlichen nur die Gewichte des neuronalen Netzes, nicht aber die Trainingsdaten. Das heißt, wir wissen eigentlich nie, was reingeflossen ist, um dieses neuronale Netz zu trainieren. Deswegen sagen wir Open Weights. So, als V3 rauskam, war auch an Weihnachten so ein bisschen Tohuwabohu in der Szene. Bei vielen ist es auch einfach über die Feiertage so ein bisschen untergegangen, aber es war schon ein nettes Weihnachtsgeschenk. Denn man hatte da zum ersten Mal eben wirklich ein gigantisches Foundation Model bekommen, was wirklich von hoher Qualität war. Und auch das hatte schon diverse Errungenschaften in der Art, wie man es eben trainiert, mit sich gebracht. Ne? Es war auf vielen Ebenen sehr viel kosteneffizienter als alle bisherigen Ansätze. Und deswegen, wenn man sich jetzt die Engineering-Meisterleistung und Innovation von R1 anguckt, muss man eigentlich erstmal sich V3 und wenn man die komplette Historie zurückgehen will, V2 angucken, machen wir hier nicht. Aber V3 hatte eben auch schon sehr, sehr große Innovationen, die es eben dem DeepSeek-Labor ermöglicht haben, sehr viel günstiger ein solch riesiges, so gutes Modell zu trainieren. Jetzt bleiben wir aber mal bei R1, ne? Das nur als Hintergrund. V3 ist wichtig zu kennen in dem Zusammenhang, hat aber keinen Reasoning-Part. Aber interessante Kennzahl ist, dass dieses V3-Modell hat, ne? Niemand kann die Zahl genau bestätigen. Am Ende muss man ein bisschen was drauflegen, aber die Sphären sind eigentlich das Interessante. DeepSeek hat rausgegeben, dass es an die 6 Millionen Dollar im Training gekostet hat. Und das lässt erstmal alle aufwachen. Ne? Wir reden hier von V3, dem Vorgängermodell von R1, dem Basismodell von R1. Und wenn wir 5,5 Millionen, ich sage jetzt mal an die 6, hören, dann lässt uns das erstmal aufhorchen, denn viele von uns wissen, dass es eben bisher gigantisch teuer war, diese sogenannten Pre-Trainings laufen zu lassen. Ne? Die gehen teilweise monatelang, sind über Rechenzentren verteilt. Parallelisierung ist eben ein schwieriges Thema. Man braucht sauteure GPUs dafür und es verschlingt relativ viel Strom und braucht wahnsinnig viel Input-Tokens, ne? Eingabemengen, das Internet plus plus. Ne? Und das war nicht für an die 6 Millionen Dollar zu haben. Wenn man sich so eine Zahl jetzt anguckt bei DeepSeek, darf man natürlich nicht hausieren gehen und sagen, jeder und jede kann für 6 Millionen Dollar ein solches Modell trainieren. Das stimmt auch nicht. Ne? DeepSeek ist ein AI-Lab, das Top-Researcher anstellt, denen natürlich auch große Gehälter zahlt. Vermutlich nicht die gleichen wie OpenAI und Anthropic und Google. Ne? Da hat man nicht so Einblick drin. Aber vermutlich auch keine geringen. Dann haben die natürlich Hardwarekosten. Ne? Das ist alles rausgerechnet aus dieser Zahl. Bei diesen 5,5 Millionen geht es eben nur um die reinen Trainingskosten für V3. Aber auch das ist bahnbrechend. So, und jetzt müssen wir mal den Weg zu R1 uns eben anschauen. Was die da machen, was OpenAI auch tut, was Anthropic vermutlich tut. Die werden auch nicht lange auf sich warten lassen mit einem Reasoner. Und was Google und alle tun, ist, die müssen natürlich ein Basismodell nehmen, um diesen Chain of Thought Part da eben reinzukriegen. Das trainiert man nicht von null hoch. Die müssen alle ökonomisch arbeiten. Und was man auch in der Diskussion bei DeepSeek R1 oft vermisst hat, finde ich, ist, niemand hat mehr vom Basismodell geredet. Ne? Alle haben nur von diesem Reinforcement Learning Part geredet, den du gerade schon beschrieben hast, Ole. Aber der beginnt ja nicht bei Null. Ne? Ich muss quasi weiterhin Basismodelle trainieren. Das wird auch erstmal nicht wegfallen, dieser Part. Denn sonst wäre ich ja, wenn ich die Basismodelle halt veralten lasse, dann bin ich ja auch von sogenannten Knowledge Cut-Off immer härter betroffen. Ne? Wenn ich kein neues Pre-Training mache für ein Basismodell, sind keine aktuellen Internet-Infos eben drin. Ne? Internet ändert sich in der Größe wahrscheinlich schnell, aber wahrscheinlich auch nicht so schnell, wie die Menschheit immer so denkt. Aber es ist eben wichtig, ich muss das Pre-Training weiterhin machen. Auch das wird effizienter. Aber jetzt gucken wir uns mal den Weg von dem Basismodell ohne Reasoning hin zu einem Reasoning-Modell an. Und du hast es schon beschrieben. Eigentlich wendet man Reinforcement Learning an. Ne? Das tun die alle, um diesen Chain of Thought reinzukriegen. Das ist in dem Sinne keine DeepSeek-Innovation. Wir müssen dem Modell eben beibringen, bei all deinen Antworten musst du zuerst nachdenken, den Chain of Thought ausgeben. Und das Dafür gibt man dem Modell eben eine sogenannte Belohnungsfunktion. Ne? Das musst du eben erreichen und dann lässt man es über Reinforcement Learning eben dahin kommen. Und du hast es schon beschrieben, in diesem Prozess des Reinforcement Learnings vom Base Model zum Reasoning Model gab es etliche Innovationen bei DeepSeek. Zum Beispiel, das haben sie in dem Paper, sie haben auch ein Paper dazu veröffentlicht, das können wir in den Shownotes mal verlinken, haben sie diese sogenannte GRPO, was glaube ich aus dem Robotertraining stammt, angewendet. Ne? Was haben sie denn noch gemacht, um Reinforcement Learning zum Chain of Thought Modell hinzukriegen? Du hast es glaube ich kurz angerissen. Sie haben den Menschen rausgeworfen. Ne? Da müssen wir glaube ich nochmal dieses Reinforcement Learning with Human Feedback, RLHF, erklären, was bisher alle getan haben, was auch die große Innovation war von ChatGPT. Ne? Man hat also GPT-3 genommen, was teilweise auch schwabbelige Antworten gegeben hat, die am Ende richtig waren, ne, aber völliges Kauderwelsch abgedriftet sind oder einfach nicht wohlgeformt für uns Menschen, nicht angenehm zu lesen. Und deswegen hat man 3.5 mit RLHF, mein Gott, das ist ein schwieriges Wort, wir kriegen das hin, gebaut. Und was passiert beim Reinforcement Learning with Human Feedback?
Ja, der Schritt ist das Human Feedback, also man lässt das Large Language Models Antworten generieren und dann setzt sich ein Mensch hin und bewertet diese Antworten oder schreibt tatsächlich Korrekturen dazu. Und diese Datensätze fließen dann wieder in den Trainingsprozess ein und dienen quasi als Beispiel, wie man ein guter Assistent ist, wie man hilfreiche Antworten gibt. Von Natur aus hattest du gesagt, die plappern einfach weiter, sie würden einfach die Tokens weiter generieren in der Art, wie sie es für richtig halten oder wie es zu dem Kontext passt und dass man sich wirklich mit ihnen unterhalten kann und dass man Dialoge führen kann, dass sie auf Fragen antworten. Das kommt erst durch die Feintuning-Ebene und vor allen Dingen durch das Reinforcement Learning bis Human Feedback. Und das war tatsächlich auch immer noch ein arbeitsintensiver Schritt und dieses Know-how, was man da aufgebaut hat, das war auch tatsächlich ein Betriebsgeheimnis, weil das musste man immer wieder reinspielen. Da musste man Leute teilweise in Afrika für bezahlen, dass das für einen machen. Und darum hat OpenAI diese Sachen und diese Reasoning-Schritte auch immer geheim gehalten, weil sie dachten, ja, das ist das Ding, womit wir uns von anderen distanzieren können. Das ist unser Moat, unser Burggraben, den die anderen nicht so schnell überspringen können. Und haben witzigerweise die Chinesen damit dazu gezwungen, innovativer zu werden. Zusammen mit dem Chipban, den unterliegt China ja auch. Sie kommen gar nicht an die modernsten GPUs ran. Und das hat so im Nachhinein nicht so gut funktioniert, weil sie jetzt die Innovativen auf dem Feld der AI-Forschung sind.
Ja, es ist ein Wettrennen, ne? Was, ja. Und am Ende ist das ja gut für alle. Ich nehme das nochmal, du hast es kurz erwähnt, ne? Also bisher sind die Labs hingegangen und haben eben dieses Reinforcement Learning mit menschlichem Feedback gemacht. Da gibt es auch einen Artikel zu, verlinken wir mal in den Shownotes, da gibt es viele Artikel zu, dass auch OpenAI und die alle anderen natürlich auch, dafür natürlich viele Arbeiterinnen und Arbeiter, Kenia war am Anfang ein afrikanisches Land, ne? Da sind auch andere Länder mit involviert, die eben sich nur diese Antworten angeguckt haben und die bewertet haben. Ne? Und das floss dann ins Reinforcement Learning zurück. So, und da haben wir noch nicht von Reasoning-Modellen gesprochen. Ne? Das war nur für die Wohlgeformtheit und die die Passgenauigkeit der Foundation-Model-Antworten. Das war auch ein beträchtlicher Erfolgsfaktor dafür, für den ChatGPT-Moment. Ne? Das hat sich angehört, hat sich sehr menschlich angehört. Die Leute haben es gerne benutzt. Es ist ein Erfolg, den es wahrscheinlich in unserer Generation nur einmal geben wird, in der Adaption. Ne? Also viel das als Mensch interagiert man sehr natürlich mit diesem Modell. Und entscheidend dafür war eben Reinforcement Learning with Human Feedback. So, und wir waren bei dem Weg von einem Base-Modell wie GPT-3.5, wie 4, wie 4o, wie DeepSeek V3 hin zu einem Reasoning-Modell. Was DeepSeek jetzt gemacht hat, ist, du hast es treffend formuliert, es hat die Menschen rausgeworfen. Es hat eben einen ersten Schritt gemacht, den haben die R1.0 genannt, R1.0. Das war das nächste Modell in der Etappe von V3 aus, was Reasoning-Fähigkeiten hatte. Es war die erste Stufe und der Weg dahin ist vollkommen ohne Reinforcement Learning with Human Feedback, sondern nur mit dem puren Reinforcement Learning passiert. Und da haben sie eben, schreiben sie in ihrem Paper auch, also wirklich Weltklasse-Ergebnisse erzielt. Und das ist natürlich extrem viel effizienter, als da Menschen drin zu haben in dem Zwischenschritt. Ne? Aber sie haben, glaube ich, was erkannt. Ne? Also R1.0 war dann ein Reasoning-Modell, was seine Reasoning-Tokens, den Chain of Thought, ausgegeben hat und auch final Antworten liefern könnte. Aber warum haben die weitergemacht? Warum heißt es nicht R1.0, sondern R1? Was ist dazwischen noch passiert?
Ja, R1.0 war revolutionär und eher, naja, Tech-Demo ist übertrieben. Sie haben einfach mal ausprobiert, wie weit sie mitkommen. Und es soll tatsächlich R1 in einigen Bereichen auch noch überlegen sein, gerade was das Reasoning angeht. Es hatte aber Schwierigkeiten. Dadurch, dass man die Menschen rausgeworfen hatte, hat es zum Beispiel häufig Sprachen gemixt. Es fühlt sich irgendwie limitiert dadurch, in einer Sprache zu bleiben. Und wenn es fand, dass in anderen Sprachen passendere Wörter existieren, hat es einfach aus anderen Sprachen sich Wörter geklaut. Und dann ist man bei R1 wieder einen Schritt zurückgegangen und hat es mehr gezähmt. Also hat tatsächlich vorher so ein Cold Start, nennen sie das, gemacht. Das heißt, sie haben erstmal ein kleines Feintuning drauf ausgeführt. Dann haben sie mit GRPO das Reasoning beigebracht. Dann haben sie nochmal wieder ein bisschen Feintuning gemacht, um wieder die Konversationsskills nach vorne zu heben und ihm dabei zu bringen, in derselben Sprache zu bleiben. Und danach haben die tatsächlich nochmal ein Feintuning, ein Reinforcement Learning Schritt mit AI-Bewertung gemacht.
Also auch weiterhin ohne Menschen, ne? In dem letzten Schritt von R1.0 zu R1. Ja. Das muss man, glaube ich, festhalten, ne?
Das stimmt. Und was mich tatsächlich bei diesem R1.0 so fasziniert, gut, später kann man das immer leichter sagen, aber so ein bisschen, also für mich kommt es so vor, als hätten wir hier unseren AlphaGo-Moment. AlphaGo wurde ja auch erst richtig gut oder hat alle menschlichen Spieler geschlagen, als es gegen sich selber trainieren konnte und als man die menschlichen Spielzüge und Taktiken rausgenommen hatte und dort konnte es kreativ werden. Und ich glaube, wir sehen sowas Ähnliches hier. Eigentlich stellt sich raus, dass es gar nicht so gut war, das ganze Human Feedback und sie zu sehr an Menschen zu binden, weil eine AI das viel effizienter und viel schneller kann.
Mhm. AlphaGo habe ich direkt mal in unsere Shownotes notiert. Da gibt's eine schöne Doku auf YouTube, tatsächlich von Google DeepMind selbst produziert. Die heißt AlphaGo, da kann man sich das mal angucken. Also ich finde es wahnsinnig interessant, ne? Du hast es treffend formuliert. Da gab es auch erst den Durchbruch, weil man die Menschen gefeuert hat. Also, ne, sehr, sehr scharf hier formuliert. Aber so ist es eben im Reinforcement Learning auch hier gewesen. Und das ist einer der Durchbrüche bei dieser DeepSeek R1-Geschichte, die natürlich in der gesamten Gemengelage einen Teil des Erfolgs eben bilden. Jetzt können wir noch mal ein bisschen aus dem Paper zitieren. Ne? Eine Feststellung von den Forschern war eben, dass diese Vorstufe, ne, wo Ole gesagt hat, die noch komisch geplappert hat, Sprachen gewechselt hat, die tonal einfach noch nicht so passte, die hat schon, da haben sie schon einfach gewaltige Sprünge gesehen. Ne? Dadurch, dass sie reines Reinforcement Learning gemacht haben. Dann gibt es zum Beispiel den AIME-Benchmark von 2024. Da haben sie Sprünge im Benchmark von 15,6 auf 71% gesehen im Vergleich von ihrem Basismodell V3. Und das alleine damit, mit dem Vormodell, hatten sie eigentlich vergleichbare Performance mit dem O1-Modell von OpenAI. Man muss hier genau sein mit dem Timestamp vom 09.12. So, und das ist, glaube ich, der 9.12., ne? Also AI Labs sind immer noch furchtbar in ihrer Modellversionierung. Alle machen was anderes oder sie machen gar nichts. Oder sie behalten dieselbe Version für was völlig anderes. Alles schon gesehen, ne? Und am Ende wissen wir auch nicht, geht's jetzt hier um den September oder um den Dezember? Es ist zum Verrücktwerden. Deswegen seht uns bitte etwaige Zahlendreher hier nach.
Ich bin schon beeindruckt, wie viele Modellnamen du eh auswendig kennst.
Ja, ist ja auch so ein bisschen mein Job, die auswendig zu kennen. Also ich sitze auch jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, ne, und zitiere nochmal den ChatGPT-Modell-Junk-Drawer runter, damit ich auch nichts vergesse. So, du hast es ganz früh, hast du schon ein bisschen gespoilert, nämlich hast du von Destillaten gesprochen. Ne? Da sollten wir jetzt nochmal drüber sprechen. Kurz vorher versuche ich das nochmal abzubinden. Wir haben also einen mehrschrittigen Prozess gehabt bei DeepSeek, einen mehrschrittigen Entwicklungstrainingsprozess hin von V3, was etliche Innovationen in der Effizienz des Pre-Trainings schon gemacht hatte, hin zu einem Zwischenmodell R1.0, was enorme Benchmark-Sprünge produziert hat, ne? Also der Weg von einem klassischen Foundation Model zu einem Reasoning Modell, analog zu zu GPT-4o zu O1, was aber noch krumm geplappert hat. Und dann hat man einen letzten Schritt gemacht, auch wieder ohne Menschen, auch wieder eine Innovation zu einem wohlgeformten R1, das hohe Akzeptanzwerte eben bei menschlichen Nutzern erzeugt. So, jetzt hast du gerade noch erwähnt, lass uns da vielleicht noch kurz zu sprechen, bevor wir eben zu den Destillaten kommen, die auch eine super interessante Entwicklung sind. Du hast erwähnt, dass China natürlich einem Chip-Bann unterliegt, ne? Der wurde unter der Biden-Administration auch deutlich verschärft. Sprich, China darf gar nicht mehr die fortschrittlichsten GPUs, zum Beispiel von Nvidia, ne? Und dann wird es auch lange still, ne? Weil Nvidia hat da quasi ein Monopol, wenn man so will, darf diese gar nicht importieren. Wenn man mal ein Beispiel nennen, ist das zum Beispiel die H100. Was China lange importieren durfte, ist H800. Könnte man denken, oh, die Zahl ist doch höher, ist doch besser. Es ist eher umgekehrt. Nun weiß man nicht, was bei DeepSeek so in den Rechenzentren steht. Ne? Es gibt Zahlen von Leuten, die sich mit der Materie auskennen, wie zum Beispiel, dass die 50.000 H800 hätten. Kann man alles nicht so genau belegen. Ne? Am Ende guckt man da auch nur von außen drauf und die wollen sich natürlich auch so transparent wie auch Sinn mit ihrer Forschungsarbeit natürlich nicht so ganz in die Karten schauen lassen. Wenn man sich mal die Analysen vom Marcel Weiß, schönen Gruß an der Stelle, durchliest, war auch schon hier bei uns im Podcast, gibt es Indikationen dafür, dass China natürlich so ein Chip-Ban auch versucht, temporär zu umgehen? Zum Beispiel importiert Singapur sehr viel mehr GPUs, als die dort Strom hätten, um die zu betreiben. Ne? An so Indikationen macht man fest, dass China eben Umwege kennt. Ne? Interessant ist aber, wie auch immer die jetzt trainiert haben, mit welchen GPUs, dass sie es irgendwie hingekriegt haben, in nicht monströsen Laufzeiten absolut vergleichbare Modelle zu trainieren. Und das, sagen viele, kommt eben auch dadurch, durch die Constraints, ne? Die können nicht so viele Chips haben und sich dahin stellen und vor allen Dingen nicht die Top-Chips, dass sie eben Engineering nutzen müssen und so ein bisschen aus der Not Erfindungen machen müssen, ne? Also unter engen Constraints arbeiten Engineers ja oftmals auch sehr viel innovativer, als wenn die gebratenen Tauben quasi durch den Raum fliegen. Das ist vermutlich auch so ein Faktor, ne? Aber jetzt lass uns doch mal zu den sogenannten Destillaten kommen. Hier reden wir nicht von Schnaps, aber es ist so ein bisschen ähnlich. Denn ich könnte ja jetzt sagen, Ole, lass uns doch mal den Wal runterladen und auf unseren MacBook Pros, die auch ganz gut ausgestattet sind, starten. Da legen wir uns sehr schnell lang. Ne? Warum? Weil das Modell so groß ist. Woran liegt das? Was gibt's für Alternativen? Was kann ich tun?
Ja, also auch wenn es kein extrem großes Modell ist, ist es immer noch zu groß, viel zu groß, um es auf einem normalen Notebook laufen zu lassen. Und da kommen halt Destillate ins Spiel, die sich einer Sache zunutze machen. Viele Daten, die man im Internet sieht oder die im Trainingslauf gesehen hat, sind redundant. Also wir kennen das von Nachrichtenartikeln, die Ampel ist zerbrochen. Diese Artikel kamen in jeder Zeitung. Also in einem Crawl wird es als auch 100-mal drüber gelaufen sein. Und eigentlich möchte man ja nur die Gestalt, die Struktur von diesem Wissen erhalten. Und vieles ist redundant, vieles ist häufig auch mit Null belegt, weil es in bestimmten Bereichen keine Relevanz hat. Und dann, was ein Destillat macht, es nimmt halt das große Model und stellt per API Anfragen. Man fragt quasi das große Model, was hast du denn gelernt über Mathematik, über schriftliches Multiplizieren, über Physik, über Chemie, und macht sich damit halt zunutze, was es in vielen Läufen auch über redundante Informationen gelernt hat, nimmt halt schon, mir fällt auch kein viel besseres Wort als Destillat ein, es nimmt halt die konzentrierte Form des Wissens, und daraus trainiert man dann
das neue Wasser, ne? Und am Ende kommt der Alkohol unten raus.
Ja.
Aber lass uns mal kurz gucken, was hier bei den DeepSeek R1-Destillaten speziell ist. Nämlich hat DeepSeek nicht nur den Mutterwal veröffentlicht, also ein sehr, sehr, sehr großes Modell von 671 Milliarden Parametern, nicht ablenken lassen von dem B, das steht für Billion, und da wissen wir ja, dass das im US-amerikanischen Sprachgebrauch eben für Milliarden steht. Also 671 Milliarden Parameter, das kann ich auf gar keinen Fall, auch nicht auf zwei parallel geschalteten, sehr gut ausgestatteten MacBook Pros betreiben. Da brauche ich schon einen ordentlichen Cluster von Hochleistungscomputern. Es gibt so Versuche, dass man irgendwie, glaube ich, 9 Mac Minis zusammenschließt, ne, mit dem M. Sowieso, ich kann die genaue Nummer nicht zitieren, Ultra, weil die Apple-Architektur eben Shared Memory hat und damit hat die GPU automatisch immer sehr viel mehr Speicher zur Verfügung, als würde ich mir irgendwie die Gaming-GPUs von Nvidia auf Amazon, eBay, wo auch immer ich kaufe, kaufen. Denn die sind oftmals irgendwie, ich glaube, bei 32 GB RAM zu Ende, ne? Deswegen sind die Macs eigentlich relativ interessant, wenn ich lokale Modelle betreiben will. Aber DeepSeek R1 ist einfach zu groß. Das wissen die auch. Und nicht jeder und jede können sich diesen Riesenwal in Betrieb nehmen. Auch wenn es für Unternehmen gerade in Compliance-komplexen Situationen natürlich ein enormer Wettbewerbsvorteil wäre, sowas zu tun, die eben keine Cloud-Modelle nutzen können. Deswegen, das haben die verstanden und haben parallel mit R1 Vollversion in Anführungszeichen mehrere Destillate veröffentlicht. Und da haben sie im Prinzip bestehende Open Weights Modelle von unterschiedlichen Herstellern, Llama zum Beispiel, also von Meta, bis hin zu den Qwen-Modellen. Qwen ist auch ein chinesisches AI Lab, gehört zu Alibaba, zum Alibaba-Konzern. Auch sehr, sehr gute Modelle genommen in verschiedenen Gewichtsklassen. Ne? Das Llama 3.3 hat ja 70 Milliarden Parameter. Die Qwen-Geschichten auch. Wobei die hier Qwen mit 32 Milliarden Parameter und ein paar kleinere noch genommen haben und so weiter. Und das sind alles Modelle, die kein Reasoning können. Und den haben die jetzt quasi Reasoning rein destilliert von ihrem Mutterwal. Ne? Die haben die also per Reinforcement Learning am Ende noch lernen lassen, dass sie eben Chain of Thought ausgeben, bevor sie ihre finale Antwort formulieren. So, und das führt dazu, dass wir jetzt Wenn wir ein gut ausgestattetes MacBook Pro haben, können wir eben ein Llama 3.3 mit 70 Milliarden Parametern uns runterladen oder ein Qwen mit 32 Milliarden Parametern und können uns entscheiden, das R1-Destillat davon zu nehmen. Und dann haben wir einfach auf unserem Rechner oder in unserem Rechenzentrum ein modernes Reasoning-Modell, die natürlich im Modellgewicht immer noch extrem viel kleiner sind als der R1-Mutterwahl, aber die bei komplexen Aufgaben besser performen als ihre Urvariante ohne diesen Reasoning-Part. Ne? Und das ist auch ein ziemliches Achievement, ne? Das so nebenbei mit rausgetröpfelt ist.
Das ist gerade für uns und unsere Kunden extrem interessant. Es ist das erste Mal, dass man auch privat oder als Unternehmen ein Modell betreiben kann, was zumindest zu 80% an die Leistung der Top-Modelle rankommt. Und damit eröffnen sich ja ganz neue Welten. Man kann es intern betreiben, man ist nicht mehr datenschutzmäßig so eingeschränkt, man kann ihm sensible Daten mitteilen und es geht gar nicht mehr nach China oder in die USA, was ja für viele auch schon ein Dealbreaker ist. Mhm. Auf einmal, Intelligenz wird eine Commodity, habe ich häufiger gelesen. Und das ist tatsächlich so. Auf einmal kann man das privat oder als Unternehmen selber ausführen. Und das ist auch eine Revolution, weil, ja gut, wenn man die Top-Level-Performance braucht, haben wollte, musste man halt in die USA gehen vorher. Und das muss man jetzt nicht mehr.
Ja. Das heißt, wenn ich als Unternehmen zum Beispiel eine schwierige Compliance-Situation habe, wo ich auch nicht mit US-amerikanischen Unternehmen Vertragsdinge abwickeln darf, dann bin ich eben leider raus. Dann bin ich auch bei der OpenAI-Region bei Microsoft Azure in Schweden raus. Da muss ich eben gucken. Und da steht Europa halt relativ nackt. Es gibt halt Mistral aus Paris, was konkurrenzfähige Modelle entwickelt, die aber Stand heute auch nicht mit den Frontier Models aus den USA konkurrieren können. Und die sind bis heute relativ kompliziert in ihren Lizenzen. Auch das hat Mistral erkannt und geht jetzt wieder bei Apache 2, womit sie eigentlich mal angefangen hatten, wieder voll rein. Das haben sie zumindest angekündigt. Ne? Aber die haben eigentlich eine eigene Lizenz gehabt für ihre fortschrittlichen Modelle und dann war auch nicht einfach mal so in Betrieb zu nehmen und muss ich erst lizenzrechtliche Dinge klären oder eben deren Cloud nutzen. Ne? Aber wenn ich aber sogar keine europäischen Cloud-Anbieter nutzen darf, kann, will, dann wurde es langsam echt schwierig. Das hat DeepSeek geändert mit diesen Destillaten von führenden Open-Weights-Modellen. Ne, du hast es gesagt, ich kann mir jetzt so ein Ding auf dem Mac laufen lassen. Ich könnte es auf dem Hetzner-Rechner oder irgendeinen anderen Cloud-Anbieter laufen lassen. Ich kann aber auch das DeepSeek, den Mutterwahl, mir runterladen. Wie viel Gigabyte sind das oder geht das schon in die Terabytes? Wahrscheinlich fast 700 Gigabyte, ne?
Ja, ja. Hohe dreistellige Gigabyte-Zahlen, ja.
Genau, und da muss ich eben gucken, ne? Was stelle ich da hin, damit ich eben Inferenz damit betreiben kann, damit ich das überhaupt erstmal in Speicher gehievt bekomme und damit ich eben Anfragen von Nutzern oder Features dagegen laufen lassen kann. Da muss ich schon ein bisschen mehr betreiben, aber ich kann es jetzt und ich habe jetzt auch die Lizenz gibt es eben her, ne, dass ich das tun kann. Das ist die MIT-Lizenz, die lizenzrechtlich einfach ist, in Anführungsstrichen. Ich kann starten, ne? Also es liegt eigentlich an mir als Unternehmen, wie gehe ich jetzt vor, was mache ich jetzt, aber wenn ich die Kisten mir hinstelle oder eben anmiete beim Cloud-Anbieter, dann kann ich auch den Mutterwahl in Betrieb nehmen, wenn mir das zu teuer ist, nehme ich Destillate in Betrieb, aber wichtig ist ja, dass wir jetzt starten können, ne? Und wir reden heute über Open-Weights-Modelle, selbst ohne diese Destillate, die viel, 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 viel besser sind als das, was wir vor einem Jahr hatten. Wir haben jetzt eigentlich GPT-4-Level-Modelle, die wir lokal oder in unserem eigenen Rechenzentrum betreiben können. Das gab es vor einem Jahr nicht. Da war finsterste Steinzeit bei lokalen Modellen angesagt. Jetzt haben wir sogar Reasoner-Modelle. Ne? Also es ist spannend zu sehen, was wir in 2 Monaten wahrscheinlich haben werden. Genau. So, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wir nehmen den Mutterwal in Betrieb in unserem Rechenzentrum, bei einer Versicherung oder was auch immer, ne, wo wir arbeiten. Dann müssen wir da so ein bisschen was hinstellen. Wenn wir jetzt Inferenz dagegen laufen lassen, also wenn User ihre Fragen stellen oder unsere Features gegen die API trommeln und eben Antworten generiert bekommen von dem Modell, dann passiert was und das nennt man die Inferenz, also die Laufzeit. Du hast es ganz am Anfang schon Test-Time genannt, ne? Das ist ein anderer Begriff für die Inferenz. Das ist im Prinzip die Zeit, wo das Modell Tokens generiert, Antworten formuliert. Und Reasoning gehört ja auch nur zum Tokens generieren. Das ist halt die Vorstufe. So, was ist hier bei DeepSeek besonders? Ich habe gelesen, dass die gar nicht immer für jede Anfrage ihr volles Gehirn anwerfen, sondern nur Teile davon. Und Ole, wie funktioniert das? Und ist das schlau in Bezug auf Performance, Speicherbedarf, Stromverbrauch? Hat das Auswirkungen?
Es ist auf jeden Fall schlau. Man braucht nicht diese ganzen fast 700 Milliarden, ich nenne es jetzt mal Neuronen, Parameter gleichzeitig. Wenn du was über Programmieren wissen willst, dann interessieren dich deine Backrezepte gerade nicht, obwohl dich interessieren sie eigentlich meistens.
Ja, bei mir geht das oft einher.
Genau. Also man kann ja ganz häufig Wissensgebiete und so weiter voneinander trennen. Und das ist jetzt auch keine Erfindung von DeepSeek. Man nennt das Mixture of Experts. GPT-4 war auch schon, also OpenAI ist ja nicht mehr ganz so open, aber man munkelt zumindest, dass GPT-4 auch schon ein Mixture of Experts-System war. Das heißt, am Anfang hat man einen Router, der sagt, das gehört wahrscheinlich zu diesem Themengebiet und dann aktiviert man immer nur einen Teil seiner Parameter. 37 Milliarden Parameter hat wohl so ein Expert von DeepSeek. Mhm. Aber sie haben das noch weiterentwickelt. Es gibt jetzt halt so Meta-Experts und die Experts können jetzt auch miteinander reden. Und da haben sie nochmal deutliche Effizienzsteigerungen rausgeholt, weil es nicht mehr so ganz feste Bahnen sind, sondern sie die Bahnen etwas gelockert haben und dabei auch noch, sie können sich halt ihre Trainingsergebnisse auch scheren. Also der Experte fürs Backen kann jetzt mit dem Experten für Mathe reden, um seine Mehlverhältnisse besser auszurechnen. Und man musste nicht mehr diesem Experten für Backen auch die Mathe-Dinge beibringen. Da haben sie ganz viel gemacht oder das ist die eigentliche Revolution bei denen.
Ah, okay. Das heißt, Mixture of Experts ist ja auch wieder nichts Neues. Das hat DeepSeek nicht erfunden. Ne? Wer es erfunden hat, wissen wir sowieso jetzt hier gerade ad hoc nicht. Aber Modellentwickler sogar in Europa, man staune, Mistral setzt Mixture of Experts schon seit vielen, vielen Modellgenerationen ein und die nennen sich dann Mixtral, diese Modelle. Und die funktionieren quasi so, wie Ole es beschrieben hat. Die gucken am Anfang, jetzt sehr vereinfacht formuliert, was ist das für eine Anfrage? Welchen meiner Gehirnteile muss ich jetzt eben anschmeißen? Welchen meinen Experten? Und da wird dann eben die Antwort generiert. Das war relativ starr und ein Durchbruch von DeepSeek ist jetzt, ne, dass das nicht mehr so starr ist. Wenn ich dann in der einen Gehirnregion lande bei dem neuronalen Netz, dann bin ich da auf Gedeih und Verderb. Und wenn da eben Anwaltswissen noch nützlich wäre oder eben in dem beim Mathe-Experten auch noch Bäckereiwissen, weiß auch gar nicht, warum du da so drauf rumreitest und auf wen du da immer so anspielst, dann können die quasi, dann ist das sehr einfach formuliert, dort nicht auf Gedeih und Verderb zur Inferenz gezwungen, sondern die können noch ein bisschen Informationen austauschen untereinander. So, und das macht's ja, glaube ich, auch in der Inferenz für uns als Unternehmen billiger, oder? Wenn ich jetzt zwar diesen Riesenwal habe, knapp 700 Gigabyte, wo ich denke, der muss ja erstmal in den Speicher. Und wenn die Inferenz läuft, wird der immer im vollen Umfang genutzt. Das ist nicht so, ne?
Der wird also eigentlich nur das genutzt, was man auch wirklich braucht, oder?
Wie groß ist so ein Expert? Hast du da noch eine Hausnummer? Ich glaube, du hast es gerade kurz genannt.
Man sagt 37 Milliarden Parameter.
Okay. Das ist also in der Hausordnung von einem Qwen 32b jetzt mal als Beispiel, was gut auf einem halbwegs gut ausgestatteten MacBook laufen kann. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen hochskalieren gedanklich, der Wahl bei uns im Rechenzentrum, der in der Inferenz für jede Query effektiv nur 37 Milliarden Parameter, genaue Zahl lassen wir uns nicht drauf festlegen, ne? Wir müssen hier so viel mit Zahlen jonglieren, hier ist auch schon alles voller Zettel bei mir, aber in der Größenordnung hochflimmert, dann ist das natürlich in der Inferenz sehr viel effizienter, als immer den ganzen Wal aufzuwecken. Also jetzt sehr vereinfacht gesprochen wieder. Und das ist auch Haupttreiber dafür, einer der Haupttreiber, warum die Inferenz um Größenordnungen günstiger ist, als man das bei O1 vermutet. Also bei dem noch aktuell führenden Reasoning-Modell von OpenAI. Da sehen wir ja auch nur die Kosten, die uns als Kunden eben in Rechnung gestellt werden für die Inferenz. Ne? Aber man kann sagen, die Inferenzkosten von R1, von DeepSeek, sind eben ein Zehntel der Inferenzkosten von O1. Wir kennen die internen von OpenAI nicht, aber es wird wahrscheinlich eine Marge drin enthalten sein. Deswegen kann man es nicht 1:1 vergleichen. Aber ein Zehntel ist schon erstmal hochinteressant, wenn wir das lokal in Betrieb nehmen wollen oder im Rechenzentrum. So, lass uns doch noch mal zu diesem Destillieren kurz zurückgehen. Was da ja passiert ist, dass ein großes Modell ein kleineres lehrt, ne? Schlauer zu werden. Oder Modelle sich sogar selbst lehren, wie zum Beispiel in dem Zwischenschritt von R1.0 zu R1. Für mich riecht das so ein bisschen, als passiert hier gerade was Großes. Ne, wenn ich, also wir wollen jetzt hier nicht diese elenden Skynet-Metaphern bemühen, ne? Aber wenn wir sehen, dass Modelle andere Modelle anlehren oder sich selber lehren und danach deutlich besser sind, passiert hier ganz offenbar was, was uns wahrscheinlich wieder einen beträchtlichen Streckenteil weiterbringt oder eben unendlich lang weiterbringt. Das ist die große Frage, die wahrscheinlich heutzutage niemand beantworten kann, ne? Aber es werden ja Aussagen getroffen von Leuten wie Sam Altman. Der Weg zur AGI wäre prinzipiell verstanden. Der lässt sich natürlich nicht in die Karten gucken. Das tut hier noch niemand. Wahrscheinlich ist das ein Teil des Weges oder der Anfang des Weges, sagt zum Beispiel Ben Thompson, der macht die Publikation Strategy, verlinken wir auch. Der redet von einem, also er mutmaßt, er kann es ja auch nicht wissen, er ist Analyst, aber er redet hier von einem AI-Takeoff, einem möglicher, ne? Was ist ein AI-Takeoff?
Das ist genau, was du schon beschrieben hast, dass AI trainiert, quasi wie bei AlphaGo. Und dadurch, dass sie miteinander reden, sie besser werden als die Summe der Inputs, die vorher durch Menschen erzeugt wurden. Wobei, ich muss das ein bisschen einschränken, wir sehen keine revolutionär neuen Fähigkeiten. Wir sehen nur Augenhöhe mit O1, was eine Leistung ist. Und sie haben tatsächlich in ihrem Paper auch ein Segment darüber geschrieben, über Reinforcement Learning und wo sie die Grenzen sehen. Man sieht keine neuen Fähigkeiten, keine Enhanced Capabilities, haben sie es genannt. Es ist eher darum, Wissen, was schon in diesen Modellen drin war, dass man es besser hebt. Ich sehe den Takeoff zu AGI da noch nicht so ganz. Es ist eher, außer man geht davon aus, sie hätten schon alles im Pre-Training drin, was für AGI notwendig wäre, dann wäre das der Weg. Aber mein Bauchgefühl ist, ist es eine Effizienzsteigerung der Modelle und es macht sie für alle verfügbarer. Es wird aber nicht der reine Weg zu AGI sein. Das sieht man auch so ein bisschen an ARC-AGI-Challenge von François Chollet. Da schneidet es nicht revolutionär besser ab. Da ist das O3-Model von OpenAI, also diese ARC-AGI-Challenge ist ein Benchmark, der speziell dafür entwickelt wurde, sie darauf zu testen, wie kommen sie mit unbekannten und mit abstrakten Situationen zurecht. Also Dinge, die sie nicht im Pre-Training gesehen haben, weil François Chollet hat immer gesagt, die machen 80%, was sie machen, ist Memorization. Also sie geben das wieder, was sie in ihrem Pre-Training gesehen haben. Sie können aber nicht abstrakt und nicht selber denken. Sie können keine neuen Lösungsstrategien entwickeln. Und dafür wurde die ACT Challenge gegründet, wo er im April noch drauf, letzten April noch 1 Million darauf gewettet hat, dass sie lange nicht gelöst wird, vielleicht nie gelöst wird. Und dann hatte O3 im Dezember schon 88% gelöst. 85% ist das, was als Limit zum Lösen galt. Das schafft ein Mensch in der Regel 85% mit wirklich neuen Problemen. Und O3 ist auf 88%. Technisch gilt sie als noch nicht gelöst, weil es gibt ein Limit von wie viel Leistung man da reinstecken darf. Und theoretisch könnte man das auch brute-forcen. Darum hatte man bei der Arc AGI Challenge einfach gesagt, wenn du so und so viel Computer reinsteckst, dann gilt das nicht mehr, um das Brute-Forcing zu unterbinden. O3 hat diese Benchmark, also das Limit gerissen. Darum gilt es offiziell noch nicht als gelöst. Aber es hat nicht gebrute-forced, sondern wirklich gedacht. Darum.
Die haben aber sehr hohe Inferenzkosten da investiert. Ne? Ich habe auch hier wieder die Summe nicht im Kopf. Aber O3 hat um diesen Arc AGI Benchmark eben mit 88% hast du gesagt, zu bestehen, haben die das nicht einfach 10 Sekunden Chain of Thought machen lassen. Das war ein bisschen länger und das hat verdammt viel Geld gekostet. Also das war auch nicht fünfstellig, das war auch, glaube ich, nicht mehr sechsstellig.
Ja.
Müssen wir nochmal gucken. Ne? Tut hier auch nichts zur Sache. Aber das kann man eben machen, ne, wenn man von Skaleneffekten ausgeht. Ne? Und lass uns den Weg zur AGI auch wieder verlassen. Ne? Das ist für uns alle heute, morgen, übermorgen vermutlich auch nicht relevant. Für uns ist eben relevant, was gibt's jetzt? Was können wir damit tun? Und viele Leute sagen das, ich predige auch das immer, ne? Wenn man heute ein internationales Moratorium ausruft, AI darf nicht weiterentwickelt werden, da brauchen wir immer noch als Menschheit 10 Jahre, um rauszufinden, was wir mit der bestehenden Technik denn alles wie machen, weil die Use Cases sind endlos. Allzwecktechnologie. Ne?
Was die ganzen Moratorien kannst und auch den EU AI Act, die haben jetzt ein Problem. Wenn die Dinger so groß sind, dass man sie lokal betreiben kann, dann dann ist das eigentlich alles relativ gescheitert, würde ich sagen.
Ja, da muss nachgebessert werden, ne? Weil im EU-AI-Act stehen zum Beispiel Dinge wie Investitionsvolumina und sowas, ne? Die nicht berücksichtigt haben bei der Legislatur diese Skaleneffekte und Innovationseffekte, die wir jetzt hier so sehen, ne? Ja. Deswegen, Da wird quasi eine automatische Kategorisierung von so Grundlagenmodellen vorgenommen anhand der Trainingsinvestments und sowas. Ne? All das sinkt ja, die Inferenz wird billiger. Wir sehen eigentlich seit Monaten und Monaten und Monaten nur die Preise purzeln und zwar nicht klein, sondern groß, also in großen Maßstäben purzeln die Preise kleiner. Ihr wisst, was ich meine. KI wird nicht teurer, die wird billiger. Die ist, wenn wir O3 jetzt schon vorgegriffen haben, das ist zu Anfang teuer, ne? Und am Ende ist auch das Skaleneffekten unterlegen. So, du hast ja am Anfang von Aktienkurs-Talfahrten gesprochen, ne? Speziell jetzt mal die Nvidia-Aktie. So, Stand Anfang Januar oder Ende letzten Jahres galt ja Nvidia so als der Monopolist, der einzig fähige Konzern, GPUs in einer Größe und Effizienz zu bauen, wie das eben niemand anders konnte. Und die brauchten alle, weil man immer davon ausging, dass man dass der Skalierungspfad der Foundation Models das Pre-Training ist. Davon ist man ja nun weg.
Ja.
Denn man hat quasi den Pfad gewechselt, weil die Skalierungskurve stark abgenommen hat, weil du hast es auch schon gesagt, es gibt keine Daten mehr weltweit. Ne? Ilya Sutskever hat, ich zitiere ihn jetzt mal auch gesagt, Daten sind das neue Fossil Fuel, ne? Das fossile Öl. Deswegen hat es keinen Sinn daran, ewig festzuklammern und es war eigentlich schon aus. Ne? Und die Skalierungskurve geht jetzt wieder steil hoch, weil man jetzt eben auf die Inferenzebene gewechselt ist. Das, was nicht mehr im Training passiert, sondern während die Antwort geschrieben wird. Das skaliert man nun über die Test-Time-Compute, also die Inferenz. Die Antworten dauern bewusst länger, als sie es vorher getan haben. Dafür werden sie besser. Am Ende ändert sich das auch wieder, ne? Dass die so viel länger dauern. Auch das ist Skaleneffekten unterworfen. So, da sind wir jetzt auf der Skalierungskurve. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wo stehen wir heute? Vor allen Dingen mit DeepSeek R1, dann haben wir eben ein Reasoning-Modell, was ich effizient auch bei mir im Rechenzentrum betreiben könnte oder in seiner destillierten Form auch auf lokalen Computern. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was DeepSeek R1 und die Destillate alles so können und was eben nicht. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Was kann es denn nicht?
Was es nicht, also was es im Moment noch nicht kann, Anfang Februar, es kann keine Funktionsaufrufe, was es ein bisschen schlechter macht, wenn es darum geht, es irgendwo einzubauen und man davon gerne hätte, dass seine eigene Datenbank sich irgendwelche Daten daraus zieht. Es kann auch keine Bilderkennung, also es kann aus PDFs Text extrahieren, aber es kann keine Bildbeschreibung oder so geben. Man sagt, es ist etwas schwächer, was Text und Kreativität und Marketing angeht. Also sprachlich ist es nicht ganz so stark wie die anderen Modelle. Es ist ein Mathe- und Naturwissenschaftsmodell. Da hat sie das Reinforcement Learning hingetrieben. Auch das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Für dieses Reinforcement Learning mit Policy Optimization musst du das ja irgendwie klassifizieren. Und wenn du den Mensch als Klassifizierer oder als Labeler rausnimmst, brauchst du in der Regel Probleme, wo du einen harten Maßstab anlegen kannst. Und da ist Mathe und Naturwissenschaften und Physik natürlich dankbar oder Programmierung, Informatik. Aber einen Marketingtext könnte man jetzt durch einen AB-Test vielleicht verifizieren. Aber da werden die Möglichkeiten schon eng, das zu automatisieren. Darum ist es noch einfach besser, was Mathe und Technik angeht.
Die sogenannten STEM-Skills, ne, sagt man.
STEM-Skills, genau.
Aber lass uns mal kurz beim Faktor Text bleiben. Ne? Ja. Du bist ja erwiesenermaßen ein Claude-Fan, das Modell von Anthropic. Viele bei uns lieben Claude, nutzen Claude. Und ich glaube, ein nicht unbeträchtlicher Faktor, warum das so ist, ist eben die Default-Tonalität von Claude, die wirklich sehr, sehr gut ist. Und man deswegen nutzen viele lieber Claude als zum Beispiel ChatGPT. Das lässt sich nicht dingfest machen, ne? Weil es immer vom Prompt natürlich abhängt, was da rauskommt. Aber so die Default-Tonalität, da hat Anthropic schon richtig investiert. Der System-Prompt von Claude kann man sich auch mal durchlesen in der Doku. Da findet man auch so ein bisschen, warum das eben so ist und was denen wichtig ist, ne? Die verfolgen so ein bisschen unterschiedlich, also gehen in verschiedene Richtungen bei ihren Entwicklungszielen. Aber letzten Endes kann ich ja jedes Modell in die Tonalität lenken, die ich eben gerne hätte oder die ich für mein Feature brauche. Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, schreib mir 5 Social Media Ankündigungsentwürfe für, wir bemühen jetzt mal nicht die Plattform X, wir sagen jetzt mal LinkedIn. Ne? Schreib mir 5 verschiedene LinkedIn-Posts zu diesem Fachartikel zu Spring Boot. Dann kriegen wir 5 verschiedene, aber das Modell muss raten, wie sollen die sich denn unterscheiden? Da könnte ich sagen, schreib mir die für 5 verschiedene Zielgruppen oder aus 5 verschiedenen Perspektiven auf das Thema. Nutze 5 unterschiedliche Kernfragestellungen, die für die Zielgruppe relevant ist. Entscheidend ist aber die Tonalität, gerade in so Marketing-Use-Cases, die muss einfach zur Marke passen. Und da gibt's die Prompt-Technik der Few-Shot-Examples. Fast keine ist so wirkungsvoll wie die. Ich kann endlos versuchen zu beschreiben, wie es denn nun bitte zu klingen hat, der Text. Wenn ich einfach Beispiele reingebe, ziehen die wahnsinnig viel besser als alles Geschwaller, was ich von mir gebe. Wie es bitte, bitte lass es so und so klingen und kling nicht wie Marketing, kling eher neutral, aber mach's schon interessant. Wenn ich einfach 2, 3 Beispiele reinwerfe, ist das viel, viel besser. Wenn ich das bei DeepSeek R1 tue, dann würde ich jetzt einfach mal wetten, funktioniert das genauso gut wie bei allen anderen Frontier-Models. Ne, bei sowas geht man oft, glaube ich, auch von der Default-Prompt-Technik aus, nämlich keine Prompt-Technik zu verwenden. Ne? Wir reden hier ja von einem chinesischen Modell, ne? Und als Europäer sollten wir über einen wichtigen Punkt reden. Ist dieses Modell denn in seinen Antworten beschränkt? Das heißt, wenn ich jetzt Fragen zum Tiananmen-Platz stelle oder zur geopolitischen Lage von Taiwan, was bekomme ich da so für Antworten?
Ja, es ist beschränkt. Also es hat schon einen sehr chinesischen Blick auf die Welt. Gut, andere Models sind auch gefärbt. Das passt wahrscheinlich einfach mehr besser zu unserem Kulturkreis. Zensur ist definitiv ein Thema. Mhm. Also als freier Journalist würde ich meine Recherche nicht über A1 machen. Ein kleiner Lichtblick darin ist es wohl notorisch einfach zu jailbreaken. Also diese Sicherheitsbarrieren, die später drauf kodiert wurden, sind wohl relativ leicht zu umgehen. Und es gibt schon sehr viele Memes, wie man A1 dazu bringen kann, doch über den Tiananmen-Platz zu reden oder Xi Jinping mit Winnie Pooh zu vergleichen. Nahezu jeder Jailbreak ist wohl erfolgreich, was die Zensur dann wieder ein bisschen rausnimmt. Was allerdings auch, also Golem hatte gestern einen Artikel darum, dass Sicherheitsforscher die klassischen Jailbreak-Techniken probiert haben und jeder einzelne war erfolgreich. Also das ist auch noch eine Schwäche. Wenn man das intern einsetzt, wird man sich über so Safeguards mehr Gedanken machen müssen. Wenn man es gerade Customer-Facing ist, wird man damit Spaß haben, dem Modell auszutreiben, über irgendwelche anderen Sachen zu plappern oder die Konkurrenz zu empfehlen oder so. Da ist es tatsächlich auch nicht so stark.
Muss ich natürlich bei allen anderen auch, ne? Guardrails, genau. Ne? Wenn ich einen Chatbot ins Netz stelle und der soll irgendwie Service-Anfragen beantworten, dann habe ich ja auch ein rein ökonomisches Interesse, dass die Leute nicht irgendwie sich Winnie Pooh Gute-Nacht-Geschichten davon schreiben lassen oder sonst was damit tun. Das bezahle ich denen dann halt, ne? Ist schön, wenn sie es können. Muss ich aber so ein bisschen lenken und mit Guardrails versehen, dass das eben nicht passiert. Ich fand aber, was du gerade gesagt hast, das geht oft unter, wenn man sich die Modelle eben vergleicht und anguckt. Und wo, finde ich, meiner Meinung nach viel zu wenig drüber gesprochen wird, ist die Multimodalität, die ja auch ein absolut aus meiner Sicht entscheidendes Feature ist, als nur Text zu beherrschen. Ne? Wenn ich nämlich ein Modell habe, was auch Bilder analysieren kann, dann kann ich ja vollkommen anders denken, wenn ich Features baue. Also ich könnte auch ein Vision-Modell daneben stellen, muss ich dann auch wieder betreiben, dann auch wieder eine extra API. Also Multimodalität ist schon interessant. Das geht ja auch weiter als Text und Bild, Audio, Video und so weiter und so fort. Alles, was sich gut in den Tokens abbilden lässt und in die Transformer passt, ist eben relevant. Molekülstrukturen ja auch. Das finde ich tatsächlich ist ein harter Punkt, dass es eben noch nicht multimodal ist, wobei man da fairerweise sagen muss, dass das die anderen Reasoning-Modelle auch von OpenAI auch noch nicht sind. Ne? Ich glaube, die können auch nur Text. Vielleicht rütteln sie gerade stückweise noch PDFs raus oder sowas. Auch das ist der Aktualität unterworfen, aber Stand heute können die beileibe nicht so viele Modi wie ein GPT-4o. Das muss man einfach sagen. Ich kann auch nicht mit denen reden. Ich kann denen keinen Live-Video-Stream reinjagen. Alles, was GPT-4o kann. Wenn ich solche Use Cases ermöglichen will, muss ich das eben auch im Blick haben. Tool-Use hast du kurz angesprochen. Funktionsaufrufe ist auch, ne, wenn ich zum Beispiel so ein Ding, wenn ich ein System bauen will oder ein Feature, wo das Modell eben agentische Züge hat, und sagt, ich rufe jetzt nochmal die API hier von dem Versicherungssystem sowieso auf, um mir Verträge rausleiern zu lassen und die in meine Antwort mit einzubeziehen, dann geht das nicht mit so einem Modell. Ne? Das muss eben ein Modell sein, was einen sogenannten Tool-Use beherrscht. Das können aber, glaube ich, die Destillate, oder? Bin ich sicher.
Wenn nicht, können sie es bald.
Ja.
Wir würden wetten, dass zum Ende des Monats können sie es. Das ist tatsächlich, glaube ich, einfach nur der Aktualität gerade geschuldet, dass sie das noch nicht kennen. Mhm. Mir wird keine technischen Gründe dafür einfallen.
Ja.
Ich meine, das ist jetzt die Entwicklung der letzten ein, zwei Wochen, die schon
Das ist ja eine Trainingssache, ne?
Genau.
Der Tool-Use. So, ich glaube, wir haben den Wal so jetzt einmal umrundet, ne? Wir haben sicherlich viele Facetten links und rechts auslassen müssen. Ich hoffe, wir konnten euch einen ganz guten Überblick geben, was denn so passiert ist, warum Aktienkurse runtergepurzelt sind, ne? Weil der Aktienmarkt bildet ja zumindest kurzfristig gesehen auch nicht das ab, was sich tatsächlich verändern wird, sondern eine momentane, auch sehr emotionale Wahrnehmung von Technologien und technologischer Weiterentwicklung. Man muss, glaube ich, den Long Run immer im Blick haben. Nicht nur von heute immer alles betrachten. Was ändert sich heute, sondern es ist eben total interessant, was ändert sich durch solche Durchbrüche, die hier zahllos passiert sind. Es gab nicht den einen entscheidenden Durchbruch bei DeepSeek R1. Das ist eigentlich eine Summe von Engineering-Triumphen, kleinerer und größerer Natur, wo alle, glaube ich, von lernen können. Das ist immer interessant im Blick zu haben, was ändert sich auf der langen Ebene. Raten können wir alle nicht, welche Modelle wir in 2 Monaten benutzen. Es ist aber, glaube ich, wie würdest du das sehen, Ole, ein gutes Investment, heute viel Erfahrung mit diesen Reasoning-Modellen aufzubauen, oder?
Auf jeden Fall. Es ist immer ein gutes Investment, Wissen aufzubauen. Ich finde es total spannend. Also für mich gefühlt hat die AI-Entwicklung wieder rasant zugenommen in den letzten Wochen, würde ich sagen. Ich finde es auch schön, dass wir jetzt wieder ein echtes Open AI haben, was den Namen auch verdient. Ja. Oder mehr verdienen würde als die richtige Firma. Und ja, wir haben spannende Zeiten. Ich lese wieder so viele Artikel und so viele Paper wie seit langem nicht mehr. Bin wieder Feuer und Flamme.
Ja, also ich komme auch nicht nach mit dem Lesestapel. Ne? Es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe es schon mal gesagt, werde es jetzt noch mal sagen, die IT ist für mich persönlich so spannend wie gefühlt seit 20 Jahren nicht. Mal gucken, was wir morgen nach Aufnahme dieser Folge wieder vor uns haben. Wir werden versuchen, diese Folge, wir zeichnen am 4. Februar Dienstag auf. Wir werden versuchen, sie sofort am Folgetag zu veröffentlichen, nämlich am Mittwoch, den 5. Februar. Das heißt, dann hört ihr uns frühestens. Uns würde es gefallen, wenn wir Feedback von euch bekommen. Schreibt uns an podcast@innoq.com. Gerne eine Mail, wir lesen die. Ich lese die, Ole liest die. Wir antworten auch. Wie fandet ihr das? Hat euch das geholfen, irgendwie einzuordnen, was jetzt im Januar passiert ist? Wisst ihr DeepSeek jetzt R1 so ein bisschen besser einzuschätzen? Wünscht ihr euch mehr von so Themen? Wünscht ihr euch weniger davon? Welchen groben Mist haben wir hier verzapft? Wir werden Fehler gemacht haben. Ne? Das ist ein weites Feld. Uns sind bestimmt ein paar Zahlendreher passiert. Wie gesagt, mein Tisch ist voller Post-its. Deiner wahrscheinlich auch. Ja. Ich kann gar nicht mehr Tabs öffnen in meinem Browser und Fenster arrangieren auf meinem Screen hier. Lasst es uns wissen, ne, wenn ihr einen Fehler gefunden habt. Oder sagt uns einfach, wie ihr es fandet. Das wird uns extrem freuen, denn wir haben noch so ein paar AI-spezifische Folgen in Planung. Keine Ahnung, die werden nicht kaskadiert kommen. Wir haben auch andere interessante Folgen zu Softwarearchitektur und Entwicklung im Take-Off. Aber schreibt uns doch einfach mal. Ist immer schön, von den Hörerinnen und Hörern zu hören. Hört man viel zu selten. Damit schließen wir, oder?
Ja.
Wahrscheinlich müssen wir in 2 Wochen wieder eine Notfallfolge. Notfall in dem Sinne, dass wir aus unserem Podcast-Sendeplan ausgebrochen sind und einfach mal frech zwischendurch aufnehmen und sofort am Folgetag senden. Ne? Das passiert auch nicht immer, war hier, glaube ich, aber angebracht. Ole, war toll, dass du da warst, dass wir wieder gequatscht haben. Wir haben heute auch gar keine Zeit gehabt, mal übers Wandern zu sprechen oder über Kaffee und so. Ne? Vielleicht haben wir mal bald wieder eine ruhigere Folge, wo das am Anfang wieder drin ist.
Machen wir.
Super. Schreibt uns viel Spaß beim Hören der anderen Folgen und die noch kommen. Habt einen schönen Februar, feiert schön Karneval, wenn ihr Rheinländerinnen und Rheinländer seid. Wir hören uns bald wieder, macht's gut, ciao, ciao.